Willkommen zu Recenter News am 8.9.2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die heutige Sendung ist eine Aufzeichnung und nicht live. Ihr findet das Ganze auch unter recenter.media, unserer eigenen Videoplattform. Die ist jetzt runterneuert, neuer Server, Voice Software und Content Distribution Server für halt die eigentlichen Videos, die da eingebettet sind. Also finden jetzt dann auch alles wieder schön übersichtlich mit den Kategorien. Updaten auch dann die Nutzer halt hier mit ihren Zugangsaccounts und demnächst werden wir auch mal endlich dann live senden in unserer eigenen Tube oder exklusiv für die Abonnenten. Das heißt, wir können dann auch endlich wieder mal fluchen in der Sendung und so weiter. Alles, was man ja auf YouTube nicht irgendwie so machen kann, ohne dass man da brutal ausgebremst wird. Also recenter.media, dort finden Sie auch dann die MP3s und so weiter. Sie finden das Abo unter shop.recenter.com, 3-Monats-Abo, Monats-Abo, Jahres-Abo und so weiter. All das, dort finden Sie auch hier im Shop unser Handbuch der legitimen Macht und ein Kapitel dreht sich um den amerikanischen CNP und der dominiert ja die konservative Sphäre, nicht nur in Amerika, sondern indirekt auch bei uns. Das ist bei vielen immer noch nicht angekommen, das heißt hier ein Haufen Milliardäre und so weiter. Die pumpen da Geld rein in ihre ganzen Stiftungen, ihre ganzen Radionetzwerke und die verschiedensten Plattformen. Das heißt, da ist immer genügend Geld da, um hier alles zu dominieren, ja, damit nichts Unabhängiges hier jemals entstehen kann. Der CNP kann also bestimmen, was ein Bestseller wird und was nicht. Der CNP kann bestimmen, was die Trends sind, was die Meinungen sind und so. Man kann künstlich neue Stars aufbauen und die werden dann eben von anderen auch abkopiert. Das geht dann runter bis zu dem Kleinstaktivist oder was. Jeder will dann das abkopieren, was populär ist, ja, und wovon man sich dann Geld verspricht und so weiter, das kann natürlich dann auch für die einzelnen Figuren äußerst schief gehen, das haben wir gesehen im Zusammenhang mit dem Kapitolsturm und so, gab es jetzt einige exorbitant große Haftstrafen. Also auch dieser ganze Hype um Donald Trump und die angeblich gestohlene Wahl 2020 etc., diese ganze Hype geht auch irgendwo zurück auf den CNP und man verheizt halt eben dann hier dabei Leute. Ja, und manchmal kommen auch selbst höhere Leute so ein bisschen in Bedrängnis. Die sind auch nicht unbedingt immer voll eingeweiht in das Gesamtbild, aber so in etwa muss man sich diese Struktur vorstellen. Ja, das heißt, alles, was irgendwie populär ist, ist suspekt. Das ist im linken Spektrum eigentlich genauso. Das heißt, wir sind ja kennen uns ja aus mit dem gesamten politischen Spektrum und wie das kontrolliert wird. Aber hier geht es erstmal um den CNP. Ja, man kann sich vorstellen, wenn bestimmte Themen oder bestimmte Sachen halt einfach unerwünscht sind, wie schwierig das ist, da durchzustoßen an die Leute. Ich meine, das merken wir von Recenter ja auch. Das heißt, wir haben da völlig exklusive Forschung. Also wir sind da schier explodiert, was das anbetrifft, seit 2016, 17 rum. Also es fiel eigentlich genau rein in die Zeit der neurechten Trendwelle. Alles künstlich hier vom CNP. Und man könnte jetzt vielleicht ergriffen sein von so einer Art Pragmatismus, naja, Hauptsache gegen links und so und das muss man jetzt halt irgendwie mitlaufen und so. Das Fatale am Council for National Policy, im CNP, ist es, dass da Sollbruchstellen eingebaut wurden. Ja, das hat man auch bei den Linken so gemacht. Also da wird gepusht und gefördert und gefördert, aber es werden auch dann ganz elementare Schwachstellen eingebaut. Und das gibt es halt der Oberschicht in Amerika. Das gibt denen halt die Möglichkeit eben zu entscheiden, ob man die nächsten Jahrzehnte so dieses künstliche Gleichgewicht weiterfahren will. Also in Amerika 50% Gewicht haben die Democrats, 50% die Republicans. Ob man das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so weitermacht oder ob man halt dann eine der beiden Seiten so ein bisschen den Teppich unter den Füßen wegzieht und dann setzt sich halt dann so die andere politische Linie durch und die Verliererseite kommt dann nie mehr auf die Beine. Ja, also allein schon wegen der Demografie und so. Weil halt eben dann die Jugend halt immer in die eine oder andere Richtung tendiert. Ja, oder auch einfach wegen dieser Gelddominanz von diesen reichen Leuten da in Amerika. Ja, das heißt, wenn halt irgendwelche neuen Kräfte überhaupt nicht auf die Füße kommen, weil ihnen das Geld fehlt, dann kann die US-Oberschicht entscheiden, wie die Zukunft halt eben dann aussieht. Also das kann theoretisch so laufen, dass man halt dann den Konservativen eben den Teppich unter den Füßen wegzieht. Und die können sich von diesem Niedergang dann nie mehr erholen. Ja? Oder man macht das halt anders und wandelt die USA dann um in so eine Art rechtes Regime, so die Einheitspartei mit so einer künstlich gesteuerten Kirche und so. Das erinnert dann eher vielleicht an Russland. Ja, also das so ein bisschen wie das die Russen halt eben dann machen. Ja, so schön mittelalterlich, ne? Nach römischem Vorbild. Das kann auch sein. Ja, also die komplette Kontrolle liegt da halt eben in der US-Oberschicht und darauf muss man eben dann achten. Also es gibt so viele falsche Freunde da draußen, es gibt so viele falsche Vorbilder und es ist halt eben, wenn mal irgendwas erfolgreich scheint, hier im konservativen Spektrum, in den Republicans oder auch bei uns, wenn das halt eben dann abstrahlt, ja, muss man unglaublich vorsichtig sein und das ist, liegt halt nun mal in der Sache, das ist Spionageabwehr, das ist halt, wenn man wirklich verstehen will, wie der Hase läuft, wenn man wirklich etwas verändern will, wenn man wirklich halt eben aufzeigt, wie wir da an der Nase rumgeleiert werden. Das ist nicht einfach Bashing, ja, so wie das manche Kultmitglieder da draußen irgendwie so verstehen, wenn man da irgendwas Negatives sagt, dann gilt man so als feindselig und Anti und so. Nee, Spionageabwehr ist einfach eine ganz eigene Sache. Ja, es geht nicht mehr nur darum, auf die andere Seite da politisch irgendwie da drauf zu hauen und so und zu sagen, das ist schlecht und das ist gesteuert, sondern was ist mit der eigenen Gruppe? Ja, das muss man können. Ja, ohne Spionageabwehr geht gar nichts. Ja. Also, zur besseren Verwaltung des rechten Lagers in Amerika wurde der geheimniskrämerische Council for National Policy, CNP, geschaffen im Jahr 1981. Und es war so eine Mischung aus schamlosem Machtstreben und Fanatismus und auch ernst gemeintem Antikommunismus. Manche CNP-Mitglieder stammten aus dem Militär und den Geheimdiensten, waren direkt im Bilde über den Horror des real existierenden Sozialismus. Also egal, so Ex-Generäle, die haben da mitgemacht im Koreakrieg, die haben da mitgemischt während der kommunistischen Revolution in China, die haben dann mitgemischt in Nicaragua und so und halfen dann den Afghanis gegen die sowjetischen Besatzer. Ja, das heißt, das sind so Leute, die können jetzt über ihren eigenen Tellerrand auch nicht rausgucken, haben da wahrscheinlich drüber hinaus auch nicht wirklich mehr verstanden. Aber diese Leute waren wirklich dann beseelt vom Antikommunismus. Und sie glaubten halt dann so an dieses Konzept von Pax Americana. Die Amerikaner müssen sich ja halt durchsetzen, auch mit schmutzigen Methoden. Hauptsache am Ende kommt dann irgendwie so eine Art Frieden bei raus. Also man kann das jetzt nicht so einfach hier den CNP jetzt einfach so eintüten, so simpel, wie es jetzt irgendwelche linken Autoren machen. Es gibt ja aktuelle Bücher über den CNP wie Shadow Network, Media Money in the Secret Hub of the Radical Right. Ja, werden sehr viele interessante Dinge geliefert. Hier Informationen über den CNP. Aber so ein Buch ist halt eben aus einer linken Perspektive. Also, manche CNP-Leute waren richtig hands-on, sahen den Horror des real existierenden Sozialismus. Andere CNP-Mitglieder konnten zumindest indirekt den Sozialismus erkennen als gnadenlose Unterdrückung. Das heißt, manche hatten ja auch dann Zugang zu geheimem Material oder verfügten halt in ihrer Amtszeit oder Dienstzeit als Militäroffizier oder Geheimdienstler, verfügten über Zugang zu Geheimmaterial, konnten eben dann auch exklusive Berichte einsehen, wie es da drüben in dem Ostblock wirklich aussah. Allerdings war es weder moralisch noch strategisch zu rechtfertigen, eine fanatische, pseudochristliche Kultbewegung aufzubauen als Gegenpol zu den Linken. Ja, das heißt, das war jetzt, man kann das nicht einfach so pragmatisch sehen, ja, oh, wir hatten keine andere Wahl und so, weil eben hier durch den CNP halt eben dann massivst Bruchstellen, Schwachpunkte eingebaut wurden hier im rechten Spektrum. Also das heißt, wenn jetzt dann Linke hier maulen über den CNP wie in dem Buch Shadow Network, diese Linken geben natürlich dann nie zu, wie fanatisch sie eigentlich selber sind oder wie fanatisch die linke Sphäre ist oder wie grauenvoll der Kommunismus war, der real existierende Sozialismus. Die wollen halt eben, also die Linken wollen eben dann auch nicht wirklich ein Gesamtbild liefern und fair sein und wirklich was erreichen, sondern es geht halt immer nur um Agitprop, ja, links gegen rechts, ja. Und es ist eigentlich vollkommen offensichtlich, dass die linke Sphäre genauso aufgebaut ist, da gibt's auch diese Eliten und die Milliardäre und die pumpen dann Geld rein, diese ganzen Organisationen steuern dann so die ganze linke Sphäre. Versuchen dann die gesamte Gesellschaft zu verseuchen und alles halt dann hinzudrehen auf links. Und man verspricht den Leuten halt dann so ein linkes Luftschloss, so ein fanatisches linkes Regime. Also das heißt, deswegen sollte man sich halt eben rausbewegen aus diesen üblichen Ideologien, weil das nichts bringt. Ja, real gibt es in der Menschheitsgeschichte eigentlich, es gab bisher nichts anderes als römische imperialistische Systeme. Es ist, wie es ist. Ja. Und egal wie gut deine Absichten sind, ja, um bestimmte römische Strukturen oder römische Techniken wirst du auch erstmal nicht drum rumkommen. Es ist immer halt eben davon abhängig, wer irgendwas macht und wie man es macht. Ja. Also und sehr hoch angesiedelte Leute, die kennen halt eben das Römische Reich, die kennen den Imperialismus, haben das perfektioniert und die wissen auch, dass halt eben das ist, was zählt und jetzt nicht dieses ideologische Gedöns da, was man den Leuten da gegeben hat als Ablenkung. Also bei der CNP-Gründung 1981 gab es Berechnungen, laut denen die Jugend in Amerika stärker nach links tendierte als nach rechts. Nach 50 Jahren, also ab dem Jahr 2031, wäre ein Punkt des unaufhaltbaren Niedergangs erreicht. Also so konnte man das damals schon hinrechnen, hier im Jahr 1981, hier 50 Jahre in die Zukunft rendern. Das weiß ich so genau, aber man hatte schon halt eben Computer und Psychometrie und all das. Hatte man schon 1959 mit der Simulmatics Corporation, ja. Gibt's auch ein interessantes Buch, was wir mal ausgewertet hatten. Also das heißt, man hatte hier so die Zukunft vorherberechnet und musste halt dann eingreifen. Ja, es brauchte halt einen neuen Anstoß hier. Ja, und mit dem CNP wurde halt von 1981 bis heute das künstliche Gleichgewicht zwischen links und rechts bewahrt. Ja, also man hat jetzt nicht dem rechten Spektrum oder was oder rechter Politik jetzt irgendwie zum Sieg verholfen, ja, zum Durchbruch, sondern es ging halt eigentlich nur darum, dieses Gleichgewicht zu wahren. Allerdings scheint im rechten Spektrum eine tiefer sitzende Zersetzung betrieben worden zu sein, getrieben durch allzu harschen Fanatismus, die Forderungen nach einem Einparteienregime, christliche Gesetze oder pseudochristliche Gesetze und Frauenfeindlichkeit. Ja, dadurch ergibt sich theoretisch die Option, in der nahen Zukunft den Konservatismus kollabieren zu lassen, sodass er sich nicht mehr erholen kann. Selbst CNP-Mitglieder rochen 2015 und 2016, dass sie sich mit Donald Trump gewaltige Probleme einhandeln, die sich auf die nächsten Generationen erstrecken werden, aber die CNP-Führung setzte sich durch. Donald Trump wurde Präsident. Ja, das heißt, Trump ist auch selber eine große Sollbruchstelle, die man hier beabsichtigt hat. Das heißt, für jeden scheinbaren Sieg, den man dann irgendwie hatte mit Trump oder wenn er sich mal wieder rumwinden konnte um juristischen Ärger und wenn irgendwelche Frauengeschichten dann wieder so abgeblockt wurden in der Öffentlichkeit und so, das wirkt dann auf die Zielklientel wie so ein Sieg, aber es erodiert halt die konservative Sphäre, weil halt viele Leute dann doch Abstand nehmen oder vor allem die Frauen halt eben dann Abstand nehmen. Der Texaner Herman Paul Pressler III, ein Richter aus Houston, der von einer einflussreichen Familie abstammte, die im Ölgeschäft war, war eine entscheidende Figur bei der Entstehung des CNP und diente auch als Präsident der Organisation. 2018 berichtete die Zeitung Houston Chronicle, dass mehrere Männer von ihm Jahrzehnte zuvor vergewaltigt worden wären, als er noch ein junger Priester war. Yikes, Paige Patterson, auch eine wichtige Figur in der Frühgeschichte des CNP, habe die Sache vertuscht. Ja, also so viel dann zu den oberchristlichen Werten und bla 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 bla. Und das ist halt auch mal so eine Sache, wenn man halt Beweismaterial gegen jemanden in der Schublade hat, man kann diese Leute halt dann immer irgendwie kontrollieren. Also man hat was gegen die in der Hand oder was halt eben dann auch man deutlich betonen muss, man kann solchen Personen dann eben noch Zugang geben zu dem, was sie wollen und diese Leute schützen. Das habe ich auch immer wieder erwähnt im Zusammenhang mit dem Jeffrey Epstein-Skandal. Es ging jetzt nicht immer nur darum, kompromittierendes Material zu sammeln gegen all diese Leute, sondern es ging auch halt eben um ein Belohnungssystem. Das heißt, wenn du in den höheren Schichten bist, wenn du halt im Spezialclub drin bist, dann wie in jedem klassischen Regime, also jedem römischen Regime, werden die Funktionäre halt eben dann bei Laune gehalten, unter anderem durch Sex und halt durch juristischen Schutz. Ja, das war auch im islamischen Kalifat nicht anders. Das heißt, die höheren Funktionäre wurden eben auch belohnt und bespaßt. Insofern auch die Muslime hatten da überhaupt nichts Neues erfunden, was hier den Imperialismus anbetrifft. Und auch in linken Regimen, also im real existierenden Sozialismus, wurden die Funktionäre bespaßt, auch mit Sex. Und deswegen können die Linken eigentlich, oder ja, konnten die Linken bisher keine sichere Welt schaffen für die Frauen und sie werden das auch so nicht können in der Zukunft. Ja, das heißt, linke Regime sind immer römisch, ganz normal, und da werden die Männer halt, männlichen Funktionäre halt eben dann bespaßt. Solche Leute waren das hier beim CNP, Herman Paul Pressler III, dann der Priester Jerry Falwell gab in vielen Themen die Leitlinie vor. Unglaublich einflussreich. Paul Weyrich schuf mit dem Geld vom Bierbaron Joseph Coors und von Richard Scaife aus dem Mellon Clan die Heritage Foundation, eine Kaderschmiede, die unzählige republikanische Politiker hervorgebracht hat. Unter dem Begriff Dominionism versteht man die Absicht, eine durchweg christliche Einheitsregierung zu formen. Also eine Partei beherrscht das ganze Land, ja, so Faschismus im Prinzip und halt sehr christliche oder pseudochristliche, pseudochristliches System. Also im Endeffekt auch nur ein Abklatsch von Rom, ja, es war ja auch in der späteren Phase von Rom so, mit der christlichen Kirche, die das Regime dann halt so zurechtgebastelt hatte. Oder es erinnert jetzt halt eben auch an das heutige Russland und das vermarktet sich als das sogenannte dritte Rum. Also weitere CNP-Gründungsmitglieder waren unter anderem der Prediger Tim LaHaye, der Ölunternehmer Nelson Bunker Hunt, der war auch Sponsor der Birch Society, die lange Zeit die Verschwörungsmedien kontrollierte, und Joseph Coarse. Einer der Präsidenten des CNP, das war glaube ich Pat Robertson, der sogar mal selber ein klassisches Verschwörungsbuch rausgebracht, irgendwas mit New World Order. Also das heißt, wenn irgendjemand da draußen irgendwann in seinem Leben mal auf klassische Verschwörungsmedien gestoßen ist und dann plötzlich diesen Aha-Effekt hatte und meinte, oh, ich bin jetzt aufgewacht und ich verstehe jetzt die Welt und so. Nee, das ist eine Falle. Also das ist nicht so, dass du einfach in der Vergangenheit und so, das ist nicht so, dass du einfach beim Surfen und beim Anschauen oder Anhören von Content, dass du dann plötzlich da einfach so auf die große Wahrheit stößt. Das, so einfach ist es nicht. Ja, es hat mich 20 Jahre gebraucht, 20 Jahre gebraucht, Fulltime, um dann richtige Durchbrüche zu haben, also wirklich Strukturen zu enttarnen und Operationen zu enttarnen, wirklich massivstes Zeug. Also ich brauchte da 20 Jahre, ja, um überhaupt noch an den Punkt zu kommen. Ja, das ist nicht so, dass du einfach irgendwie mit Student oder whatever, dass du dann mal auf Verschwörungskontent stößt und das langt dann. Nee, überhaupt nicht. Ja, alles ist eine Falle da draußen. Alles, was irgendwie bekannter ist und populärer ist und so, alles ist kontrolliert. Alles ist eine Falle. Ja, das ist zwar erstmal ein Schock für die Leute da draußen, auch dieser Satz, den man sich merken sollte, niemand kommt, um dich zu retten. Es gibt keine großen oder überhaupt nur größeren, mächtigeren Organisationen, die da irgendwie für dich kämpfen. Das gibt es so einfach nicht. Ja, das heißt, die Verantwortung liegt bei den Leuten da draußen. Also, solche Leute waren das. Tim LaHaye, Nelson Bunker Hunt, Joseph Coarse. Der CNP konnte bestimmen, was zum Bestseller wurde. Also von LaHayes Romanreihe Left Behind wurden mehr als 65 Millionen Exemplare verkauft. Millionen Christen steigen in dieser Geschichte da in den Himmel auf am Tag des jüngsten Gerichts, während die Kommunisten im Elend versinken. Also so wurde das halt dann geschrieben. Wer weiß, wer das tatsächlich geschrieben hat, dann klatscht man halt irgendwie dann LaHayes Namen drauf, das ist denen ja wurscht. Und wenn das dann genügend beworben wurde in den Radiosendern und so, dann ja, kauften die Leute das eben. Und genauso konnten das CNP und die verwandte Organisation John Birch Society, konnten die auch eben Millionen Bestseller fabrizieren im Bereich der Verschwörungsliteratur, also klassischen Verschwörungsliteratur. Ja. Ist ja was ganz, ganz anderes als wirkliche Spionageabwehr. Ja, als geheimdienstliche Einschätzungen oder Einschätzungen auf geheimdienstlichem Niveau. Das sind völlig unterschiedliche Welten. Ich meine, es wird immer so ein bisschen hier so verschwurbelt, den Leuten so untergeschoben, ja, als sei Verschwörungsliteratur irgendwie gleichbedeutend mit halt Aufdeckungen hier auf nachrichtendienstlichem Niveau, aber es sind völlig unterschiedliche Welten. Ja, und die Birch Society halt brachte dann diese Sachen raus, Bücher von Gary Allen und so, und man pushte das Ganze an das Publikum. Es wurden halt dann Millionen Exemplare verkauft. Diese Bücher erschienen teilweise auch übersetzt in Deutschland in den 80er und 90er Jahren. Dann gab es auch so Compilations, haben halt dann deutsche Autoren dann so eine mehr oder weniger Zitate-Sammlung dann veröffentlicht. Also alles Mögliche abgeschrieben aus amerikanischen Büchern von der Birch Society. Ein bisschen halt UFOs und Aliens mit reingebracht und Reichsflugscheiben und so ein bisschen. Bisschen so ein Neonazi-Zeug und das war halt dann so unsere deutsche so Verschwörungsliteratur hier bei uns. So ist das gelaufen. Und viele Verschwörungsaktivisten, also klassische Verschwörungsaktivisten, ja, die haben das bis heute gar nicht geschnallt, wie das alles so entstanden ist, wo das alles so hergekommen ist, wer das kontrolliert. Also sie machen teilweise seit 10, 15, 20 Jahren irgendwie Aktivismus, aber sie verstehen eigentlich ihre eigene Szene gar nicht wirklich so richtig. Der CNP-Gründer John Singlob war ein General im Ruhestand, Mitbegründer des CIA. Seine Aktivitäten erstreckten sich auf die Mandschurei während der kommunistischen Revolution in China, auf den Koreakrieg, Nicaragua und den Kampf der Afghanis gegen die sowjetischen Besatzer. Also er war dann klar beseelt von dem Antikommunismus und er wusste auch dann durch seine Einblicke in geheimes Material, wie furchtbar die kommunistischen Regime waren, und dann war das halt für ihn dann so der Pragmatismus, die CIA, das US-Militär, die müssen dann mit schmutzigen Aktionen arbeiten, und das der Zweck heilige die Mittel, und dann gab es halt eben dann auch irgendwelche rechten Regime, so in Mittel- und Südamerika, die USA gefördert hatten. Ja, und dann hat man eben auch immer so die Losung vorgegeben, naja, dann verschwinden halt so ein paar tausend Kommunisten hier in den Ländern. Ja, die Desaparecidos, ja, man foltert die irgendwie und schmeißt sie dann irgendwie sediert aus dem Helikopter ins Wasser. Und damit verhindere man da eben so eine kommunistische Machtübernahme und verhindere dadurch halt eben Schlimmeres. Ja, das ist, es ist zu billig und zu simpel, halt diese Leute so im Nachhinein einfach so zu verurteilen. Wie konnten die nur? Sogar die Linken versuchen ja da immer wieder so Profit rauszuschlagen, aber das muss man halt im Kontext sehen, ja. Es ist, der Kommunismus war definitiv, der Kommunismus war wirklich saugefährlich. Aber es kommt halt dann auch immer drauf an, wie reagiert man auf den Kommunismus. Und da wurden halt so viele Fehler gemacht, auch absichtlich so viele Fehler gemacht, das ist wirklich verheerend. Also General John Singlob war verwickelt in halt den, also nicht nur CNP, sondern United States Council for World Freedom, gehörte zu der World Anti-Communist League. Und dieses US-Chapter war in die Iran-Contra-Affäre verwickelt. Die Associated Press berichtete, dass Singlobs private Gruppe zum öffentlichen Deckmantel für die Operationen im Weißen Haus wurde. Die WACL wurde vom ehemaligen Mitglied Geoffrey Stuart Smith als weitgehend eine Ansammlung von Nazis, Faschisten, Antisemiten, Fälschern, bösartigen Rassisten und korrupten Selbstsüchtigen beschrieben. Also man hat dann halt eben dann alles aufgesammelt hier, was halt irgendwie rechts war, egal wie verrückt und so. Und konnte halt diese ganze Szene auch dann einfach überwachen. Ja, man konnte sicherstellen, dass sich nie irgendwas Unabhängiges formen kann. Colonel Oliver North geriet wegen Iran-Contra in Schwierigkeiten, hing ja auch irgendwie zusammen mit dem CNP und der Skandal ließ dann durchblicken, dass der CNP in aktive Operationen verwickelt war. In den Anhörungen zum Skandal Iran-Contra wurde North 1987 gefragt, ob er beim Nationalen Sicherheitsrat beschäftigt gewesen war mit einem Plan für nationale Notstandssituationen. In der Zeitung Miami Herald war enthüllt worden, dass die Bundesregierung entgegen den Bestimmungen der Verfassung dazu bereit wäre, massenhaft US-Bürger einzusperren. Es gab sogar eine geheime Übung dafür namens Readiness Exercise 1984, kurz REX84, und Programme wie Garden Plot. In den rechten Regierungskreisen rechnete man damit, dass die USA Truppen nach Zentralamerika schicken werden und dass sich dann innerhalb Amerikas dann militanter Widerstand in linken Kreisen formt. Als in den 1990er Jahren unter der demokratischen, also linken Regierung von Bill Clinton solche Vorbereitungsmaßnahmen auf Aufstände weitergeführt wurden, befürchteten manche rechte Aktivisten und Influencer, dass das alles irgendwie Teil der linksjüdischen Weltverschwörung sei. Die Anhänger der klassischen Verschwörungsmedien, welche eher von der Birch Society und dem CNP kontrolliert wurden, rechneten damit, dass Bill Clinton den Vereinten Nationen die Kontrolle über die USA aushändigen werde, woraufhin dann massenhaft US-Patrioten in den Internierungslagern landen. Der Endzustand sei dann die sogenannte Neue Weltordnung. Später unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush liefen die Vorbereitungen für eine Aufstandsbekämpfung auch weiter und die Verschwörungsaktivisten gerieten nach den Anschlägen von 9/11 in Panik. Die neue Legislatur wie der Patriot Act umging die Verfassung und die Republicans deuteten stark an, dass bei einem weiteren größeren Anschlag durch Islamisten letztendlich die Partei diktatorisch herrschen werde. Der Verschwörungsinfluencer Alex Jones, der mit Leuten aus der Birch Society und dem CNP eng verbunden war, veröffentlichte die Dokufilmreihe Police State darüber, wie unter dem Deckmantel des Katastrophenschutzes die Behörde FEMA und andere Teile der Regierung Internierungslager vorbereiteten. Also waren viele sehr wichtige Informationen drin in diesen Dokufilmen, so wie Police State 2000, Police State to the Takeover oder Police State 3 Total Enslavement. Ja, nur die Interpretationen waren halt teils falsch und unvollständig. Als Alex Jones sich später in der Trump-Ära wieder stark der Republican-Partei annäherte, erklärte er, dass die Lager eigentlich immer für linke Aufständische und nicht für Rechte gedacht waren. Man solle sich deshalb keine Sorgen machen. Also das war so einer der größten Flip-Flops in Alex Jones' Karriere, dass er dann plötzlich meinte, ich habe 20 Jahre lang erzählt, diese Internierungslager seien schlecht, aber es ist eigentlich gut, meinte er. Es ist für die Linken gedacht. Ja, das haben ihm wahrscheinlich dann seine vielen CNP-Freunde dann erzählt. Ja, haben ihm das nochmal erklärt. Also, man solle sich keine Sorgen machen, ja. So wurde das dann interpretiert. Und jetzt, also gerade jetzt so in der Joe Biden-Administration hat man wieder so ein bisschen die Panik verbreitet, dass jetzt halt dann Internierungen stattfinden werden oder irgend sowas unter dem Vorwand der Covid-Pandemie oder sonst irgendwas. Also man macht hier wieder so ein bisschen die Panik. Aber wenn als nächstes dann doch wieder Trump Präsident wird oder ein anderer Republican, dann wird es wohl wieder heißen gegenüber dem Publikum, nee, macht euch keine Sorgen mit dem Internierungslagerzeug. Das ist harmlos oder das ist halt nicht für die Rechten gedacht. In der Reagan-Ära gab es eine massive Ausweitung der politisch-religiösen Radioprogramme durch den CNP. Viele aus dem Zielpublikum lasen keine Zeitung oder wollten keine Zeitungsabos bezahlen. Auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder während der Arbeit konnte man sich dann berieseln lassen von diesen Radiosendungen. Selbstverständlich verfügte der CNP über Experten für psychologische Kriegsführung und Psychometrie. Das CNP-Mitglied James Dobson war Psychologe und moderierte die Sendung Focus on the Family. Pat Robertson, Sohn eines Senators aus Virginia und Jura-Absolvent der Yale University, wurde Pastor und schuf das gewaltige Christian Broadcasting Network und stieß auf zur Führungsebene des CNP. Zwischen 2000 und 2015 schrumpfte dann der Markt für Werbeanzeigen in Zeitungen von 60 Milliarden auf nur noch 20 Milliarden Dollar. Auch das Internet sorgte natürlich dafür, dass seit 2004 rund 1800 Zeitungen verschwanden. Die Besitzer bzw. Anteilseigner von Großkonzernen kauften dann Zeitungen auf wie die Washington Post. Fast der gesamte Inhalt einer Zeitung wird ja heute geliefert von Nachrichtenagenturen wie Reuters. Das ist alles total gleichgeschaltet. Einflussreiche rechte Kreise konnten nach Belieben Zeitungen und Radioprogramme subventionieren, um damit Einfluss auf Wahlen und Gesetzgebung zu nehmen. Viel von der politischen Agenda bevorteilte dann reiche Kreise und benachteiligte gewöhnliche Bürger, was die Nachfrage nach sozialistischer Politik erhöhte. Also der CNP ist auch mitschuld, dass halt eben dann doch noch so viel Sozialismus grassiert. Ja, dass halt die Leute Sozialismus wollen. Ja, kannst du nicht immer nur auf irgendwelche linken Influencer eindreschen und so und nur die seien schuld. Nee, das sind auch die Großkonzerne, die da mitschuld sind. Eher Milliardäre aus der Ölbranche wie die Kochs oder aos dem Multilevel-Marketing wie die DeVos-Familie mit Amway konnten mit Geld um sich werfen. Es ist klar, dass dieses Kartell die gesamte konservative Sphäre übernehmen konnte, sodass sich möglichst nie etwas Unabhängiges entwickeln kann. In der Internet-Ära in den frühen 2000er Jahren starteten verschiedene Personen spontan Sendungen und produzierten Dokufilme, aber man konnte spüren, dass die verantwortlichen Personen zumindest indirekt beeinflusst waren von der John Birch Society oder dem CNP. Ja, also jemand wie Alex Jones war ja schon immer irgendwie vermobbt mit halt Birchers, mit den Birchers und dem CNP. Gab aber auch dann so Leute wie jetzt die drei da hinter dem Film Loose Change über 9/11. Ja, und die hatten jetzt so keine richtigen politischen Verbindungen, soweit ich mich erinnere. Das waren einfach junge Leute, die haben einen Dokufilm gemacht und der wurde halt sehr, sehr erfolgreich. Trotzdem, immer irgendwo war dieser Einfluss da, indirekt auch durch die Birch Society und den CNP. Ja, ich war ja 2004, war ich dann so im 2004, das war dann glaube ich noch vor meinem Studium, kam ich dann so in Kontakt so mit Alex Jones und war ja da, also Jones war ja damals völlig anders gestrickt als heute oder als später dann. Mir war jetzt auch gar nicht bewusst, wer ist die Birch Society, was ist das CNP. Das kam natürlich dann im Laufe der Zeit, dass wir dann eine völlig eigene Linie entwickelt haben und so. Aber zunächst natürlich waren wir erstmal beeinflusst halt von verschiedenen Sachen, die da draußen schon existierten. Im Laufe der Zeit, manche haben ja dann einfach brachial gesetzt auf diesen CNP-Kurs und manche wurden damit kommerziell erfolgreich und das wird dann halt immer wieder abkopiert. Also Leute machen das, was halt Geld bringt da draußen. In der Bush-Ära von 2000 bis 2008 gab es halt eine wachsende Szene aus Verschwörungsideologen, die die Republican Party ablehnten. Man beklagte ein Zwei-Parteien-Kartell, eine Strategie der Spaltung der Bevölkerung. Das war natürlich dann für die Obrigkeit natürlich ein Problem, dass die Leute das langsam schnallten, was da läuft. Es gab halt in so Verschwörungsmedien damals, gab die dringende Empfehlung, weniger auf Ideologie zu setzen und Gemeinsamkeiten zu finden zwischen Linken, Rechten und Muslimen. Jeder konnte spontan ohne Budget einen Blog starten oder ein Hörprogramm oder gar einen Dokufilm zusammenstellen. Das kann man heute immer noch, aber du kannst da nie mehr irgendwie ein größeres Publikum durchdringen, wenn du jetzt einfach halt irgendwie so ein, ja, jetzt irgendwie so ein, einfach nur Content machst und jetzt halt irgendwie nicht im Trend liegst und so und du hast jetzt irgendwie nichts Neues großartig zu erzählen. Jeder darf da seine Meinung kundtun und so, aber du kannst halt in aller Regel da überhaupt nirgendwo mehr durchdringen. Ist nicht so wie noch in den frühen 2000ern, wo du halt irgendwas postest und es geht dann halt irgendwie mal so viral. Es ist mir damals schon aufgefallen, ich fand es wirklich seltsam. Also Jones wurde recht erfolgreich während der Bush-Ära und ich hatte dann spontan halt ein paar Sachen übersetzt, also Dokufilme übersetzt von Jones auf Deutsch. Und das wurde dann sehr schnell sehr populär, war dann irgendwie auf Google Video damals noch dann in den Top 10 regelmäßig und so. Und mir kam das alles irgendwie zu einfach vor. Also mir kam das Spanisch vor, ja. Es war irgendwie zu simpel. Da haben Leute mich gefragt, oh, fürchtest du, dass irgendwie die CIA jetzt hinter dir her ist und dass sie dann irgendwie in einem weißen Van in einer Straße parken oder sowas? Und ich habe so gesagt, nö, niemand nervt mich, niemand stört mich, niemand hält mich hier irgendwie auf. Also es im Nachhinein betrachtet, war es halt natürlich dann schon irgendwo gewollt, dass diese neue Generation da an Verschwörungsinfluencern da entsteht. Das sollte sich natürlich dann in einem gewissen Rahmen bewegen. Ja, so war das anscheinend beabsichtigt. Also es war der Aktivistenbewegung in der Bush-Ära nicht gelungen, neue Ermittlungen zu 9-11 zu erzwingen oder bedeutende neue politische Kandidaten zu etablieren. Der gealterte Ron Paul war 2008 nur symbolisch angetreten als Präsidentschaftskandidat, nicht for realsies. Bei den Aktivisten machte sich Resignation und Frustration breit. Der Wahlsieg von Barack Obama verhieß nichts Gutes und die Republicans hatten sich keinen Strich verändert. 9-11 und die Kriege in Irak und Afghanistan waren keine Themen mehr, um Menschen zu mobilisieren. Und ab 2008 fing der CNP die Verschwörungsideologen da draußen wieder ein. Die Gier nach Geld und Einfluss bewegte die neue Generation von Aktivisten. Die sogenannte Tea Party Bewegung war anfangs eine unkoordinierte Sammlung an Aktivitäten, bekam damals schon Hilfe vom CNP-Mitglied Dick Armey und Geld von den Kochs. Dann wurde wieder mehr aufs Gas getreten. Also es war immer genügend Geld vorhanden, um Projekte zu finanzieren. Der Bruder von Betsy DeVos zum Beispiel war Eric Prince, also CNP-Mitglied und Gründer der Söldnerfirma Blackwater. Die Salem Media Group, das Bot Radio Network und American Family Radio kauften entweder ganze Radiostationen auf oder mieteten Sendezeit. Ja, es ist CNP-Mafia. Das Finanzamt IRS vergab einen steuerbefreiten Status an den Family Research Council und American Family Radio. Das heißt, manchmal konnte man sich halt dann einfach ein bisschen rumdrücken um die Bestimmungen. Ja. Das heißt, man hat gesagt, wir sind irgendwie religiös, ein religiöses Programm und wir mischen uns hier nicht in die Politik ein und so. Also machte man halt die Einmischung indirekt. Die Inhalte waren immer sehr simpel gestrickt. Ja, christliche Werte und Glaube, Patriotismus, Agitation gegen Linke, also alles sehr, sehr simpel und oberflächlich. Das Bot-Netzwerk und American Family Radio erzielt noch Gewinne durch zweifelhafte Nährstoffpräparate. Alex Jones kopierte das später. Also jetzt nichts, also wir sind jetzt nicht eingestellt per se gegen Nährstoffpräparate, aber ja, da wurden halt dann auch alle möglichen halt überteuerten Sachen verkauft oder manche Sachen, die jetzt eigentlich auch gar nichts wirklich bringen. Und die Gewinne flossen halt dann in total verheerende Medienaktivitäten. Die CNP-Kreise rekrutierten dann halt lauter neue Talente wie Mike Pence, der lange Zeit als Moderator gearbeitet hatte. Die Maschinerie lief unerbittlich, die CNP-Führung legt die Agenda fest, die Spender liefern das Geld, Funktionäre koordinierten und die Medienleute propagierten. Es kann auch sein, dass halt einfach durch diese CNP-Kontakte, dass halt jemand wie Alex Jones einen gewissen Schutz hat vor halt allzu großen Ärger, also vor allem im Zusammenhang mit dem Kapitolsturm. Werden mal sehen, was sich da noch so ergibt. Ja, das heißt, sobald jemand halt irgendwie dann so einen Status hat intern als Geheimdienstquelle, Informant oder sonst irgendwas, dann genießt er ja einen Sonderschutz. Also es war eine gut geölte Maschinerie, trotzdem gab es ein großes Problem. Weite Teile der Jugend konnten nicht so richtig viel anfangen mit hyperchristlichen Slogans, seltsamen Ideen, wie die Regierung auszusehen habe, welche Musik du hören darfst und so. Und kein Sex vor der Ehe und sowas. Junge Frauen beharrten auf dem Recht auf Abtreibung, man hörte moderne Musik, ältere Konservative starben vermehrt aus. Also viele hatten jetzt nicht so unbedingt diesen Lifestyle-Entwurf, das heißt, sie guckten dann so die ältere Generation an und dachten sich dann so, nee, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man möchte. Angeblich hätte das CNP diese Trends verschlafen, aber dies kann von weiter oben angesiedelten Ebenen beabsichtigt worden sein. Es ist die ganz große Sollbruchstelle, mit der sich der Konservatismus bei Bedarf künftig abwürgen lässt. Ja. Und dann zieht man halt so das Geld raus und hier und da und dann kollabiert so der Konservatismus. Und es gibt ja sowieso keine unabhängigen Strukturen in der konservativen oder libertären Sphäre, also kollabiert das dann noch viel, viel mehr. Dann die Trump-Ära. Es kam zu stärkeren Aktivitäten der Mercer-Familie. Die neurechte Trendwelle sprach schon viele jüngere Männer an. Inzwischen gibt es auch ein relativ hohes Niveau bei den neurechten Medien mit Agitation und Humor. Also vorbei sind die Tage, wo Linke wie Jon Stewart in der Daily Show noch gegen Bush wetterten und die rechten Kreise keine vergleichbaren Sendungen hatten. Ja, die Republicans, die Conservatives galten so als humorlos und so, aber jetzt ist das halt auf einem ganz anderen Niveau. Allerdings war durch Donald Trump eine große Sollbruchstelle eingebaut. Trump war ein alter Mann und hatte einen vernichtend schlechten Ruf, was Frauen anbetraf. Das Red Pill Movement als Gegenstück zum radikalen Feminismus diente dazu, dass sich junge Männer extrem unattraktiv für Frauen machten. Der CNP wärmte die alte Doktrin des Dominionism auf, also die Herrschaft einer einzigen Partei und pseudochristliche Gesetzgebung. Schwer vermittelbare oder unvermittelbare Männer hofften darauf oder hoffen jetzt noch darauf, dass sie irgendwann junge, hübsche Mädchen in arrangierten Ehen vermittelt bekommen. Also das ist wirklich so ein Fanatismus. Manche denken wirklich, es kommt dann zu einer faschistischen rechten Regierung und dann dann braucht man keine Frauen, jungen Frauen mehr von sich überzeugen, sondern die werden einem halt dann so vermittelt. CNP-Leute waren zunächst sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber Trump. Die haben schon gerochen, dass das ein Problem wird. Weibliche CNP-Mitglieder wie Marjorie Dannenfelser und Penny Nance versuchten, die zum Beispiel die Wähler in Iowa zu bewegen, auf alle Fälle nicht Trump zu unterstützen. Es sah dermaßen schlecht aus für Trump, dass viele auch in seinem Umfeld dachten, er würde garantiert verlieren und durch seine Kandidatur zumindest seine Berühmtheit steigern, vielleicht anschließend einen politischen TV-Sender starten. Aus ominösen Gründen entschieden sich CNP-Leute dann doch dafür, Trump zu unterstützen. Alex Jones huldigte ihn plötzlich als den Retter Amerikas. Die QAnon-Sekte zelebrierte den Mythos, Trump werde mit einem Geheimteam die Democrats verhaften. Nach seinem Sieg wurde die Administration von Trump gefüllt mit Personen aus dem CNP-Orbit, also Heritage Foundation und so weiter. Auch die neuen Richter für den obersten Gerichtshof entstammten diesen Kaderschmieden. Es ist völlig offensichtlich, dass die althergebrachten Eliten die Kontrolle besaßen, aber das Marketing erweckte den gegenteiligen Eindruck, Trump sei gekommen, um aufzuräumen, oder die Republican Party hätte sich gravierend verändert. In Europa kopierten rechte Parteien wie die französische Front National den neurechten Kurs der Republicans und selbst die deutsche AfD war begeistert von Trump. Es scheint, als würde der ehemalige Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen, eine sehr pro-amerikanische Figur, bald seine Werteunionspartei in Deutschland nach Vorbild der Republicans starten. Also ist ersichtlich, dass die Europäer keinen einzigen neuen Gedanken hervorgebracht haben und einfach alles Wesentliche aus den USA abkopieren. Auf Telegram und anderswo werden die Scheinsensationen und Trends präsentiert, die zuvor in Amerika kursierten. Viele klassische Verschwörungsideologen wissen gar nicht, wie groß der US-Einfluss war auf die deutschen Verschwörungsmedien. Es sind also bei uns die gleichen Sollbruchstellen eingebaut. Fanatismus, Frauenfeindlichkeit, Irrationalität. Die CDU-CSU deckt also die politische Mitte und den sanfteren Konservatismus ab. Die AfD ist dann das Sammelbecken für die Freaks und die Werteunion ist dann halt ein Abklatsch der US-Republicans. Das heißt, gibt dann halt diese verschiedenen Geschmacksrichtungen und je nach Bedarf kann den Rechten dann irgendwann der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Also eine richtige Implosion. Dieser LaHaye vom CNP spielt eine wichtige Rolle dabei, dass die religiöse Rechte George W. Bush im Jahr 2000 bei der Präsidentschaft unterstützte. Also Bush, Mitglied von Skull and Bones und hatte eigentlich mit Christentum gar nichts am Hut, hat dann irgendwann so gesagt, er ist ein wiedergeborener Christ und so. LaHaye erklärte dazu Folgendes. Er sagte, ich selbst studiere seit 45 Jahren die satanisch inspirierte, jahrhundertealte Verschwörung, die darauf abzielt, Regierung, Bildung und Medien zu nutzen, um jede Spur des Christentums in unserer Gesellschaft zu zerstören und eine neue Weltordnung zu errichten. Er meinte dann, er habe mindestens 50 Bücher über die Illuminaten gelesen. Also er hat dann über 50 gewöhnliche Verschwörungsbücher gelesen. Wahrscheinlich fast alles davon Werke aus der Birch Society und aus dem CNP Orbit und dachte dann, er versteht die Welt. Dann gibt's halt eben so eine ganze Reihe an Figuren, ja, das heißt also Figuren aus dem CNP, die da immer wieder halt Gäste sind oder Gäste waren in rechtskonservativen Shows, Verschwörungsmedien-Shows und so, also vor allem auch bei Alex Jones, also die treten immer wieder auf, wie zum Beispiel W. Cleon Skousen. Seine Bücher wurden dann irgendwie erst vor ein paar Jahren wieder groß beworben von Glenn Beck, ja, der hat auch so ein Riesenpublikum. W. Cleon Skousen, der wurde dann so fanatisch, dass dann irgendwie so das FBI misstrauisch wurde bei ihm und viele wollten gar nicht mehr mit ihm arbeiten. Dann Jack Abramoff kommt so aus diesem CNP-Orbit, hängt auch zusammen mit Oliver North und Iran Contra. Dann Nancy Klein, sie ist aus den Geheimdienstkreisen. Elsa Prince, Mutter von Eric Prince, dem Blackwater-Gründer. Dr. Stanley Monteith, Pat Buchanan, Phyllis Schlafly, Jerome Corsi, Joseph Farah, sind also diese Namen. Ja. Das heißt, die bekommst du dann da vor die Nase gesetzt und du sollst eigentlich gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich dahinter steckt mit dem CNP. Und wenn dann immer wieder mal jemand angerufen hatte live in die Alex Jones Show und erwähnte dann den Council for National Policy, ja, dann reagierten Alex Jones und seine Gäste dann praktisch immer gleich. Also sie haben sich entweder dumm gestellt, so, ja, CNP sei bedeutungslos und so, oder das jeweilige Mitglied meinte dann, oh, habe schon ewig da nichts mehr mitgemacht und so und bin ja nur so pro forma dabei und weiß der Geier was. Ja, das CNP entscheide ja nichts, die üblichen Ausreden. Und es sei so eine linke Verschwörungstheorie, wenn man da jetzt irgendwie unterstellt, dass der CNP irgendwie ein Problem sei oder sowas. Ja, also halt eben ziemlich durchsichtiges Framing. Der CNP ist auch verantwortlich für die pro-russischen Strömungen innerhalb so der Konservativen und der Republicans. Also das ist zum Teil einfach nur Theater. Das kennt man schon hier aus Amerika vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also man hat dann immer die verschiedenen Rollen, die da gespielt werden. Das heißt, die Rollenverteilung ist dann zum Beispiel so, die eine Partei ist dann für Krieg, die andere ist scheinbar dagegen. In Wirklichkeit gibt es halt so eine zentrale Agenda und man verwirrt halt eben dann so die Öffentlichkeit und erweckt den Eindruck einer lebendigen, demokratischen Gesellschaft. Das heißt, wenn jetzt halt heute dann oder seit 2008 verstärkt, wenn halt so die Republicans sich da teilweise pro-russisch gaben, das war einfach nur Theater. Manche sehen das einfach nur pragmatisch, also sie, hat man auch gehört aus der Bush-Administration, da hieß es einfach, ja, wir müssen den Russen alles Mögliche durchgehen lassen, müssen die an uns ein bisschen binden, weil wir brauchen die Russen halt als gegen die kommunistischen Chinesen, sowas in der Art. Also es gibt immer irgendeine Ausrede oder irgendeine Erklärung für den vermeintlichen Pragmatismus. Und man findet in den wenigen öffentlichen Geschichten, die da halt eben gepostet werden vom CNP, da findet man eben so Militärs und so, die halt einerseits sagen, ja klar, müsse man die Ukraine unterstützen und das ist jetzt auch nicht wirklich so teuer und man kann damit halt das russische Militär damit platthauen. Und dadurch können die USA sich halt eher dann spezialisieren auf die chinesische Bedrohung. Dann gibt's halt manche, die eher so sagen, ja, wir müssen da pragmatischer sein, jetzt einen Deal finden mit den Russen und so. Ja, das sind einfach so interne Debatten. Aber man braucht jetzt nicht, man darf jetzt nicht den Fehler machen, halt eben dann dieses Geplapper da in der rechten Szene Amerikas, ja, dieses Geplapper jetzt fehl zu interpretieren, als gäbe es hier so eine große Weltallianz. Ist ja auch so ein Mythos, der da verbreitet wurde. Also diese verhafteten Reichsbürger da in Deutschland, die jetzt im Knast hocken, auf ihren Prozess warten, die glaubten auch irgendwie, es gäbe diese globale Allianz aus den Russen und bestimmten Republicans und teilweise hieß es, der britische Adel sei jetzt auch Mitglied dieser rechten Allianz und so. Ja, und diese rechte Allianz würde uns dann alle retten und man müsste dieser Allianz dienen. Also das ist absoluter Quatsch man muss da schon genauer hinschauen, was jetzt halt so Republican-Leute oder CNP-Leute meinen, ja, wenn sie da jetzt halt irgendwie reden über Ukraine-Krieg oder die Russen. Stellen wir uns mal vor, russische Geheimdienste hätten viele unwiderlegbare Beweise gesammelt dafür, dass die US-Präsidentschaftswahlen 2020 hochgradig manipuliert worden waren von den Democrats. Wäre ja keine besondere Schwierigkeit gewesen, frühzeitig die Hersteller von Wahlcomputern zu infiltrieren, die Democrats zu infiltrieren und überall Augen und Ohren zu haben, um auf die Stimmenauszählung aufzupassen. Dann wäre es nur noch nötig gewesen, diese Beweise diskret an ausgewählte Republicans und nationale und internationale Medien zu leaken, auch im Internet, und voilà, man hätte nicht nur den Democrats den Untergang beschert, sondern gleichzeitig das Ansehen der US-Regierung weltweit vernichtet. Warum ist dies nicht geschehen? Ja? Warum haben da die Russen nicht so eingegriffen? Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der russische Geheimdienst frühzeitig Bescheid wusste, was radikale Aktivisten vorhatten bei der Riesendemo in Washington, die letztendlich in der Erstürmung des Kapitols mündete. Und die Russen hätten gewusst, wie stark das FBI oder Homeland Security den Aktivisten im Vorfeld schon auf den Fersen war. Warum gab es dann keine Warnung an die rechten prorussischen US-Aktivisten? Wenn Putins Dienste wussten, dass Joe Biden die Wahlen normal gewonnen hatte, warum dann keine entsprechende Warnung? Also immer dann, wenn es darauf ankommt, scheint das Putin-Regime westliche Konservative komplett im Stich zu lassen. Bestenfalls gibt es lahme pro-russische Propaganda, von denen eigentlich nur Russland profitiert. Dann, warum warnten die Russen nicht umfassend die Reichsbürger in Deutschland, die haufenweise Ende letzten Jahres verhaftet wurden? Ja, damit jene Beweismaterial vernichten und sich auch anderweitig gegen die Ermittlungen abschirmen konnten. Ja, warum waren da die Russen nicht die Retter? Die Russen lieferten auch keine besonderen Infos über 9/11, Nord Stream, gefühlt 100 weitere wichtige Events. Ja, das sind auch immer so Sachen, über die dann erstmal gar nicht gesprochen wird. Ja, wo waren die Russen? Ja, wenn Leute sich immer die große Rettung da erwarten von den Russen. Aber alles, was sie bekommen, ist halt flaue Propaganda. Nicht nur die Democrats ließen da haufenweise Leute in die Falle tappen am Kapitol. Ja, nicht nur die Democrats, sondern auch die Republicans. Weil auch wenn jetzt irgendwie Biden im Weißen Haus sitzt, Republicans hocken immer noch hier beim FBI und Homeland Security und beim BATFE und so. Und die konnten ja dann auch eben rausfinden, was diese verstrahlten Aktivisten vorhaben. Man hätte die dann vorwarnen können, man hätte dafür sorgen können, dass es diese peinlichen Bilder da nicht gibt vom Kongress, am Kapitol. Aber da wurde niemand vorgewarnt, so richtig. Es gab, man hat diese Sache nicht abgewendet, sondern man sorgte dafür, dass es zu diesem Event kam. Und das polarisiert dann Amerika dann einfach immer weiter und immer stärker. Das heißt, es gibt den Linken halt eben dann auch wieder starken Auftrieb, weil sie denken dann, wow, die Rechten sind alle Faschisten, wollen den faschistischen Putsch. Und dann drehen die Linken immer mehr auf, und wenn die Linken mehr aufdrehen, fühlen sich die Rechten dann wieder mehr bestätigt. Also das ist halt alles so eine Strategie der Spaltung, die wir halt tatsächlich überwinden müssen. Auch hier in Deutschland. Das ist hier in Deutschland nicht großartig anders. Ich hatte kürzlich einen Beitrag, Truther Blackout. Ja, stellen wir uns vor, es passiert halt ein fetter Blackout hier in Deutschland und Europa, und dann werden halt Täter präsentiert aus dem rechten Milieu, pro-russischen Milieu, die dann verschworen waren mit Russen. Ja, und die Beweise, die dann vorgelegt werden, sind dann solide, und diese Typen waren schuldig, und dann kommt eine große politische Säuberungsaktion. Ja, das heißt, die Öffentlichkeit kann halt da eben ein überzeugendes Narrativ präsentieren. Man muss halt ein paar wichtige Dinge weglassen, so die, wie früh eigentlich die Geheimdienste über diese Pläne schon Bescheid wussten und dass man da vielleicht nicht unbedingt so eingegriffen hat, frühzeitig. Das wird halt dann so an den Tisch gekehrt, das bleibt dann geheim. Ja. Ja, und das ist halt dann so eine Sache. Man hat jetzt halt dann so viele Anschläge gesehen von Rechten oder beinahe Anschläge gesehen von Rechten. Das fließt dann alles ein in dieses Gesamtnarrativ künftig, wenn dann mal was Großes passiert. Ja, wenn die verzweifelten Rechten dann halt jetzt irgendwie so, wenn die verzweifelten Rechten halt dann jetzt hier so hochtrabende Aktionen planen. In den Kommentaren auf recenter.com schreibt hier Weltübergang folgendes: Markus Krall war jetzt bei Tiches Einblick, ja, und schildert halt so die Situation, weil Krall wird jetzt vorgeworfen, er habe irgendwelche Kontakte gehabt zu dieser Reichsbürgertruppe um den Prinz Reuß, die Gruppe, die da verhaftet wurde, weil sie halt mutmaßlich angeblich da den Bundestag stürmen wollte oder sowas. Man wartet auf ein ominöses Signal einer rechten Weltallianz, also das klingt so nach Russland. Krall geriet dann eben auch so in die, ja, Krall wurde dann auch so zu einer Zielscheibe, dann hat Krall irgendwie noch telefoniert mit dem ehemaligen Geheimdienstchef Maaßen, der eine eigene Partei gründen will anscheinend, und es heißt hier bei Tiches Einblick, die Journalisten stellen ihm in 45 Minuten Gespräch keine einzige kritische Frage. Es heißt, interessantes Detail, als die Polizei Kralls Wohnung durchsuchte, war der gerade auf Mallorca. Er hat dort tatsächlich ein eigenes Anwesen. Auf dem Rückflug wurde er am Flughafen bis auf die Unterhose ausgezogen. Man alles fotografiert, was er bei sich hatte. Man fotografiert auch die Bücher, die er las. Er nennt Der fehlende Hoden des Führers von Michael Klonowski und The Federal Reserve Conspiracy von Anthony Sutton. Interessant. Also Anthony Sutton war ja zumindest ein richtiger Akademiker, der halt eigene Forschung gemacht hat. Sutton war natürlich auch beeinflusst irgendwo vom CNP und der Birch Society. Ja, aber Sutton ging halt darüber hinaus. Er hat dann unglaublich viel rausgefunden über die Technologieverkäufe an den Ostblock und hat dann im Laufe der Zeit angefangen, halt dann eben das Ganze auch zu interpretieren. Bekam dann original Quellmaterial von der Gruppe Skull and Bones. Also da ging es dann schon richtig in eine, ja, in eine andere Qualität rein, also wirklich eine geheimdienstliche Aufarbeitung und so. Und deswegen wurde Anthony Sutton auch zunehmend totgeschwiegen von Verschwörungsaktivisten. Ja, also gerade einer der besten Autoren wurde dann irgendwie totgeschwiegen. Wie gesagt, es gibt wesentlich schlechtere Bücher über die Zentralbank in Amerika als The Federal Reserve Conspiracy von Anthony Sutton. Allerdings, und das findet man hier in meinen Büchern, unter anderem in dem neuen Handbuch der legitimen Macht und weiteren Büchern, die Anglos, also die Briten und die Amerikaner, die schufen halt von sich aus, ja, vor allem über den Hochadel und ihre Wissenschaft, die schufen einfach dieses fraktionale Reservebanking schon relativ früh in den 1800er Jahren. Man baute das dann eben dann auf, kontrollierte geheimdienstlich diese scheinbaren Privatbanken wie jetzt Lloyds und Barclays und Rothschild und Barings und schuf diesen gigantischen Bondmarket, um Kriege zu finanzieren. Und das war eben sehr, sehr erfolgreich. Und während die Briten und Amerikaner das so aufgebaut hatten, versuchte man halt international dieses Konzept schlecht zu reden durch Verschwörungsmedien. Ja, und hat dann gesagt, ja, das ist furchtbar, das wird kollabieren, das ist eine jüdische Verschwörung, bla bla bla. Und als dann so 1913, als es dann halt diese neue Zentralbank gab in Amerika, die Federal Reserve, da kamen natürlich dann zuverlässig eine ganze Reihe an Verschwörungsbüchern auf und die behaupteten dann auch, das sei halt irgendwie so eine jüdische Erfindung und bla bla bla. Also kursieren auch viele, 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 viele falsche Informationen, was das anbetrifft. Dann heißt es noch, in dem Interview oder dem Gespräch sagt Krall, er werde bald politisch aktiv sein, verrät noch nicht für welche Partei. Es ist nicht Sarah Wagenknechts neue Partei, die da kommen wird anscheinend. Und es ist auch nicht die AfD. Auf die Frage, ob er sich Maaßens Werteunion anschließt, sagt er, das kann ich nicht sagen. Aha. Er sagt, die Bundestagswahl 2025 wird die interessanteste sein seit Bestehen der Bundesrepublik. Also man rechnet jetzt damit, Maaßens Werteunionspartei wird kommen. Und für die AfD wird es natürlich dann ziemlich, ziemlich schwer. Bis dahin dürfte sich auch Wagenknechts Partei organisiert haben. Bei Die Linke treten ja derzeit die ganz großen Namen aus, um sich zu distanzieren und sich dann Wagenknecht zu unterwerfen. Also doppelter Ärger, doppeltes Problem für die AfD. Das heißt, es kommt eine Konkurrenzpartei, eine rechte Konkurrenzpartei, die halt ein seriöseres Image dann hat und die halt einfach mehr so ähnlich ist wie die US Republicans. Und Wagenknechts Partei hat dann überhaupt nicht dieses rechte Stigma, sondern sie gibt sich halt dann pro-russisch, anti-NATO und für die Arbeiter und für das gemeine Volk und so, aber sie ist halt dann, kann das linke Spektrum abfischen und halt eben dann auch so ein bisschen die in der so anderen Sphären halt auch mitmischen. Ja, wenn irgendwelche gewöhnlichen Bürger dann irgendwie sie auch noch irgendwie toll finden. In der amerikanischen Politik gab es die längste Zeit überhaupt keine Teilung zwischen links und rechts, so wie wir es halt heute kennen und für selbstverständlich nehmen. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ähnelten sich eigentlich die großen beiden US-Parteien, ähnelten sich ziemlich, ziemlich stark. Ja. Und dann beim Ende des Zweiten Weltkrieges war es ja so, die Nazis waren bezwungen, also Amerika hat da seine Soldaten hingeschickt, also das waren Leute, die kamen halt aus dem linken Spektrum, rechten Spektrum, vollkommen egal. Ja, die Soldaten retteten da halt eben dann Europa vor den Nazis und dann kamen sie wieder nach Hause und gründeten Familien. Und gleichzeitig war das atomare Zeitalter angebrochen und die Amerikaner hatten da weit die Nase vorne. Ja, das heißt, hätte man besser auf die atomaren Geheimnisse aufgepasst dann wäre die USA eigentlich die verbleibende richtige Macht auf der Welt gewesen. Es hätte keinen signifikanten Gegner mehr gegeben, vor allem wenn man hier noch den Schritt unternommen hätte, die Macht zu brechen von der sowjetischen Regierung. Ja, das heißt, man hätte sagen können, jetzt ist endlich so, jetzt brechen so die guten Zeiten an, es wird nicht mehr so polarisiert in der Bevölkerung, man befreit jetzt die Sowjetunion von der Herrschaft der Kommunisten, befreit die Millionen Leute aus den Gulags und generell so die ganzen Untertanen da drüben. Ja, das hätte man hernehmen können als Rechtfertigung für diesen Eingriff in der Sowjetunion. Und dann wäre doch alles eigentlich so geklärt gewesen. Ja, es gibt nur noch die USA. Innerhalb der USA sind die Leute nicht mehr so ideologisch und es geht nur noch darum, ja, ob man irgendwie happy ist und eine Familie hat und Wohlstand anhäuft, etc. etc. Lange Zeit predigte man ja in Amerika dieses Konzept, manche nennen es Pax Americana, es ist eigentlich eine Kopie von dem alten Pax Romana. Ja, so wie im Römischen Reich halt vor Urzeiten hier propagiert wurde, ja, wir brauchen diese Diktatur, wir brauchen viel, ja, und Überwachung, Unterdrückung, auch Krieg, schmutzige Methoden und irgendwann ist dann Ruhe. Ja, dann kann niemand mehr die römische Dominanz in Frage stellen und dann brechen die guten Zeiten an. Es wird dann besser auch für die gewöhnliche Bevölkerung. Das ist dann Frieden, ja, Pax Romana und alle würden davon profitieren. Und auch für die USA galt dieses oder wurde dieses Konzept versprochen, Pax Romana, irgendwann ist dann Ruhe und alle profitieren davon. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hätte es ja eigentlich soweit sein können, insbesondere wenn dann auch noch hier die Macht gebrochen worden wäre von der sowjetischen Führung. Ja, das Endziel. Aber das war anscheinend nicht gewollt. Also man wollte es gar nicht erst so weit kommen lassen zu diesem Friedenszustand, wo dann halt gewöhnliche Leute dann profitiert hätten davon. Ja, das heißt, dieses Pax Romana-Konzept, das ist immer die Ausrede für alles, was Amerika macht. Also gerade jetzt auch in rechten Kreisen, wenn wieder mal irgendwas abgehört wird oder ein Krieg geführt wird, Afghanistan und Irak und Hochrüstung und dies und jenes und halt aggressive Geheimoperationen überall in der Welt. Immer wieder muss dieses Pax Romana herhalten als Ausrede. Oh, wir machen das, ja, wir müssen fies sein und richtig gemein sein, aber das Endziel würde es alles rechtfertigen. Irgendwann käme Pax Romana. Aber viele hohe Militäroffiziere, Geheimdienste, Politiker und andere Funktionäre sind misstrauisch geworden, wie so ein Endzustand wirklich aussehen wird, ob es überhaupt erreichbar ist angesichts der konkurrierenden Supermächte, die ebenfalls über ABC-Waffen verfügen. Also man hätte die Herrschaft der UdSSR brechen können, hätte das Ganze schön verpacken können, ja, das heißt die Befreiung der Gulag-Insassen, hätte das halt filmen können, hier überall weltweit ins Fernsehen bringen können, seht her. Ja, Amerika ist die Weltpolizei, der Befreier und diese ganzen Leute sind jetzt alle gerettet. Ja, es wäre jetzt überhaupt nicht schwer gewesen, hier so einen Eingriff zu begründen, auch wenn hier so ein paar Atomwaffen hier eingesetzt worden wären. Die Amerikaner hätten das halt eben entsprechend vermarktet. Also man hätte da punktgenau militärische Ziele bombardieren können und so. Und zusätzlich bestand die Option, die chaotische Situation in China zu klären, dort eine Machtübernahme der Kommunisten zu verhindern. Die Folge wäre eine Welt gewesen, in der die USA keinen ernstzunehmenden Gegner mehr gehabt hätten, also keinen richtigen Feind in dem Sinn. Und logischerweise hätten die US-Bürger sowie die Bürger vieler weiterer Länder dann den versprochenen Pax Romana eingefordert. Ja, endlich die guten Zeiten, die dann anbrechen. Ein Imperium wie die USA bzw. das britisch-amerikanische Reich kann aber nur existieren und funktionieren, wenn es die vielen gewöhnlichen Menschen unter eiserner Kontrolle hält. Verlangen die amerikanischen und britischen Bürger Freiheit und wollen westeuropäische oder südamerikanische Länder keine Provinzen sein für die USA, dann brauchen die USA schlichtweg einen neuen scheinbaren Feind, damit man Pax Romana auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschieben kann. Also Sankt-Nimmerleins-Tag. Dieser neue Feind wurde dann der kommunistische Block, welcher seinerseits einen massiven Gegner hatte in Form der USA und NATO. Es erschließt sich, warum ein heimliches Kartell der Supermächte so viel Sinn ergibt, beziehungsweise dass die Supermächte ohnehin geheime, gemeinsame Wurzeln haben. Als 1991 die Sowjetunion vorüber war, da hatten ja auch manche eben das Gefühl, dass jetzt endlich die guten Zeiten anbrechen. Pax Romana, wow, jetzt können wir endlich die Ernte einfahren. Nach so vielen Jahrzehnten der Panik und der Hochrüstung und der Spionage und irgendwelchen komischen Regimen, die wir da woanders finanzieren mussten und so. All diese Kompromisse, die man eingehen musste. Ja, jetzt könnte man auch endlich mal hier die tollen Zeiten anbrechen lassen. Und ziemlich bald passierte dann 9/11 und es kam zu dieser Phase des Kriegs gegen den islamischen Terror. Das heißt, man hatte wieder einen Gegner und man konnte eben dann argumentieren, ja, Pax Romana, das wird jetzt halt erstmal auf die Zukunft verschoben, wir müssen halt erstmal gewinnen. Und dann brechen die guten Zeiten an während dieses Kriegs gegen den islamischen Terror sah man eben dann diese massive politische, ideologische Polarisierung in der Bevölkerung. Also gerade der CNP, wie wir gesehen haben, butterte dann massiv rein, pushte einerseits George W. Bush und die Republicans. Ja, also auch dieser, so Leute wie dieser LaHaye, der dann gesagt hat, wir Republicans und Bush und so, das ist alles gegen die neue Weltordnung. Das ist alles gegen diese jahrhundertealte Weltverschwörung. Ja, diese satanische Weltverschwörung gegen das Christentum. Also das wurde so mehr oder minder dann gepusht, ja, vom CNP. Und dann manche Leute so ein bisschen aus dem Orbit vom CNP, so wie Alex Jones, die haben dann gesagt, nee, Bush stünde für die neue Weltordnung und Bush sei Teil dieser alten Verschwörung. Ja, und im Mainstream, so die einen haben halt eben dann gesagt, die Republicans, die retten die Welt hier von Islamisten, und die Linken haben dann gesagt, nein, das ist alles eine große rechte Verschwörung, also diese uralte Vorstellung hier, die auf Karl Marx und halt die noch älteren Sozialisten zurückgeht, alles, was jetzt nicht kommunistisch ist, trage dieses Gift in sich, also Besitz, Bürgertum, Kleinfamilie, Handel und so, das würde halt alles immer mehr eskalieren bis hin zu Imperialismus, weil diese kapitalistischen Systeme sich halt nicht tragen können, es gäbe immer nur Verlierer und ein paar Gewinner, und irgendwann müsste halt so ein System dann im Ausland erobern, also zum Beispiel das Öl erobern im Irak. Dabei ging es jetzt gar nicht mal so wirklich um das Öl im Irak. Das heißt, man benutzte einfach diese klassische linke Argumentation. Ja, oh, das, so ist das Böse, ja, das ist die Republican Party, und wenn man Democrat wählt, dann wird alles gut. Auf der rechten Seite wurde halt dann anderweitig agitiert. Und dann war dieser Krieg gegen den islamischen Terror aber auch dann wieder vorbei. Hätte man auch wieder denken können, naja, aber jetzt ist doch mal wirklich Pax Romana angesagt. Ja, ich meine, es wurden tausende Milliarden verschwendet für Afghanistan und Irak, also diese Sonderkosten für diese Kriege. Jetzt könnte man noch diese Gelder reinstecken in die Schulen, in die Kinder und Förderung hier und Opportunities und so. Ja, jetzt brechen doch endlich mal die guten Zeiten an. Nee, sorry. Weil in der Zwischenzeit wuchs Russland zu dieser großen Bedrohung heran und China wuchs auch zu einer großen Bedrohung heran. Also wieder mal ist es nix mit Pax Romana, sondern es gibt jetzt halt eben diese massiven Spannungen, die jetzt schon in einen Krieg ausgeartet sind wie in der Ukraine. Und sofort kommt dann wieder diese Links-Rechts-Polarisierung. Also die Democrats haben dann gesagt, wir sind für die Ukraine gegen die Russen. Ein Teil der Republicans sagt quasi, nee, wir sind eher für die Russen, wir sind gegen die Ukraine. Und wir wollen so, ja, das sagt auch einige vom manche vom CNP, sagt auch Bush, wir wollen Russland nicht vergrätzen. Russland soll schon ein Empire sein, also ein rechtes Empire, weil wir wollen Russland auf unsere Seite ziehen, und dann haben wir hier so einen Partner gegen die Chinesen, weil die sind ja links, oder zumindest bleiben die Russen dann passiv. Ja, und die Russen schließen sich nicht den Chinesen an. Aber auch diese Erklärung ist Schwachsinn. Ja, weil wie ich ja eben dann rekonstruieren konnte, im Prinzip sind Russland, China und Nordkorea ein Reich an der Spitze. Gibt sowieso darüber hinaus ein Kartell der Supermächte, aber man kann eben gerade dieses Kartell eben dazu verwenden, dass es niemals zu Pax Romana kommt, wenn man das nicht haben will. Ja, das halt einfach immer, es gibt immer den nächsten Konflikt, und der wird immer dann hier links oder rechts, links und rechts interpretiert. Gibt auch neue Studien hier, die ich auch zitiert habe in meinem Buch, das Handbuch der legitimen Macht. Finden das unter shop.recenter.com. Da haben Wissenschaftler eben die ganzen Reden von Putin analysiert, also aus den letzten 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren. Und man sieht halt eben dann diese Interpretation, also Russland sei durch und durch christlich. Das war schon immer christlich-konservativ, heißt es von Putin. Und dann wurde halt im Land von außen mehr oder minder, wurde dem Land halt so ein sozialistisches Experiment aufgezwungen. Und selbst der Sozialismus sei eigentlich nur im Kern so ein Abklatsch gewesen. Also gerade so christliche Werte wie Teilen und dies und jenes, nicht stehlen. Das sei einfach eine schlechte Kopie gewesen im Sozialismus. Und dann hätte selbst dieses sozialistische Experiment eben nicht vermocht, den Russen so das Christentum auszutreiben und den Russen halt ihren Konservatismus auszutreiben. Ja, und nun mit Putin könne man eben schön christlich-konservativ sein, und das sei ja alles wundervoll und toll. Schöne Werte werden behauptet. In Wirklichkeit hat ja Putin alles Mögliche zusammengestohlen, genauso wie seine ganzen Kollegen da. Diebstahl ist eigentlich im ganzen System der Russen verwurzelt. Also jeder Funktionär darf sich da die Taschen vollstopfen zulasten der Bevölkerung. Es ist ja wie ein klassisches römisches System. Ja, die Funktionäre müssen halt eben hier bei Laune gehalten werden. Ja, und wenn man genau hinschaut, Jesus war eigentlich gegen das römische Imperium, gegen den römischen Imperialismus. Durch und durch. Das heißt, man kann halt ewig diese Konflikte zelebrieren und die Supermächte haben insbesondere als Kartell eben dann die Möglichkeit, jedes beliebige Drehbuch zu wählen. Also hier ein Stellvertreterkrieg, dann mal vielleicht 2, 3 Stellvertreterkriege gleichzeitig oder an mehreren Standorten. Mal ein bisschen größer skalieren, ja. Das wirkt dann wie so eine Art Weltkrieg light. Oder man könnte auch einen größeren quasi Weltkrieg führen. Ja, jetzt nicht das Ende der Welt, aber halt eben dann signifikant. Und bei jeder einzelnen Krise, bei jedem einzelnen Ding schwächt man halt die Zivilbevölkerung und die Bevölkerungen werden kleiner und die Leute trauen sich nicht mehr so viele Kinder zu haben oder wollen gar keine Kinder mehr haben. Und schrittweise, ja, kommt es dann zu dem eigentlichen Endziel, also man hätte dann eine weltweite Diktatur, ein weltweites System. Die Weltbevölkerung ist dann zu blöd, um dagegen zu rebellieren. Sie wüsste auch gar nicht, gegen wen oder gegen was so richtig. Hat auch keine Ressourcen mehr dafür und auch nicht die geistigen Kapazitäten dafür. Und dann wäre das diese Befriedung im römischen Stil. Das wäre dann das ultimative Pax Romana für dieses Kartell der Supermächte. Also die können sich zum Schein kloppen. Die können da schon was, Atombomben hier und da und halt Smallpox und große Blackouts und so, Verwerfungen. Die können das schon richtig hier große Panik verbreiten und halt Zerstörung verbreiten. Und hinterher, da lässt man das so aussehen, als gäbe es jetzt halt eine neue Führung dann bei den Russen und bei den Chinesen. Und die würden sich dann doch irgendwie einigen mit den Amerikanern in letzter Minute, dass es halt nicht zur völligen Vernichtung der Welt kommt und das sei eben dann die neue Ordnung. Die Bevölkerung wird diese neue Ordnung akzeptieren, hat ja auch gar keine andere Wahl, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Und es wird eben dann heißen, jetzt geht es halt nur darum, dass die Leute halt wieder so ihr Leben aufbauen, einigermaßen. Ja, darauf müsse man sich jetzt konzentrieren. Und das wäre dann das ultimative Pax Romana. Ja, das heißt, ich warne davor seit vielen Jahren, ein Kartell der Supermächte. Ja, das heißt, entweder gibt es das schon eine ganze Weile lang, oder es formt sich gerade, oder es könnte sich in naher Zukunft formen, oder die Supermächte haben gemeinsame Wurzeln. Ja, das heißt im Prinzip ein singuläres Empire, das so tut, als sei es 3. Und damit kann man eben die gewöhnlichen Länder in Schach halten und in Konflikte verwickeln. Ja, und dann kann man letztendlich Pax Romana erreichen, und zwar so, wie es anders gar nicht möglich gewesen wäre. Also wenn du es jetzt ganz klassisch gemacht hättest, so wie Rom, ja, du weißt genau, wo das Römische Reich anfängt, wo es aufhört, bla, ja, und du versuchst halt einfach dann mit den üblichen Methoden dann zu agieren, das ist schwierig, hätte wahrscheinlich so nicht funktioniert, ne? Sondern du musst halt eben verschleiern, wo das Empire überhaupt anfängt und wo es aufhört, ja, welche Absichten es hat. Ja, wer die Führungsebene ist, wer die Entscheidungen trifft. Ja, und dann kannst du letztendlich dann doch dieses Ziel erreichen, komplette Dominanz. Ja, man nenne es Pax Romana oder anders oder anderweitig. Also, man merke sich, niemand kommt, um dich zu retten. Es gibt keine mächtigeren Kreise, ja, organisierten Strukturen. Keine solche Netzwerke, die dich retten werden, die für dich kämpfen und irgendwelche tollen Möglichkeiten nennen. Ja, sondern da wurde peinlichst darauf geachtet, dass halt nichts Unabhängiges von Belang hier entstehen darf. Ja, man soll sich halt irgendwie nur den existierenden Bewegungen und Trends anschließen. Und das mag jetzt natürlich für viele ein Schock sein. Ja, das ist eine unglaubliche Enttäuschung. Also manche fallen da aus allen Wolken, wenn wir ihnen erzählen, okay, Republicans, das ist eine totale Komplettfalle. Oder die Democrats, eine komplette Falle. Russen werden dich nicht retten oder Chinesen werden dich retten. Das wirkt dann entmutigend. Und oftmals sind Leute dann sehr, sehr, sehr geistig starr und meinen halt, nee, sie machen jetzt ihren ideologischen Kurs weiter, weil die Alternative wäre nur Hoffnungslosigkeit und Aufgeben. Also da wird oftmals sehr viel gejammert, ja, von wegen, ja, entweder das oder man könne ja gleich alles bleiben lassen. In Wirklichkeit, wenn man mal genau hinsieht, wie viele Leute es gibt, die entweder politisch aktiv sind oder aktivistisch aktiv sind oder aktivistisch sein können, sich irgendwie beteiligen können, ja, wie viele Arbeitsstunden da eigentlich aufgeboten werden können auch wie viel Geld aufgeboten werden kann. Das sind teilweise gigantische Summen, ja, und deswegen wird eben auch so viel Geld reingepumpt in diese fake-politischen, fake-ideologischen Strukturen, damit man einfach die Zeit der Leute damit vergeudet, damit man halt mit falschen Hoffnungen arbeitet. Damit die Leute nicht auf die Idee kommen, mal was Eigenes zu denken und eben zu eigenen Schlussfolgerungen zu kommen und halt eben, dass die Leute keinen Tradecraft lernen, also wie halt Geheimdienste funktionieren, wie Imperien funktionieren und so. Also wir haben gezeigt, was möglich ist, selbst mit geringsten Budgets, mit geringsten finanziellen Voraussetzungen. Also man kann da wirklich Berge versetzen und es liegt an den Leuten da draußen einzuschätzen, was sie machen sollen. Ja, sollen sie jetzt irgendwie passiv bleiben und halt eben dann diese furchtbaren Konsequenzen tragen, also dass dann dein Geld ist nichts mehr wert und so. Ja, gibt ja manche, die dann meinten, nee, sie machen da gar nichts, ja, sie beteiligen sich da nicht, sie denken nur an sich selber. Und ihre Familie. So, und dann Dämmzwang und dieser Zwang und Elektroautozwang und nur noch Zwang und dann Geld ist 10% weniger wert, dann ist dann Geld wieder 10% weniger Kaufkraft. Absolutes Desaster. Ja, das heißt, das ist auch keine Lösung. Und dann musst du halt schauen, springst du auf so einen Trendzug mit auf und ätzt dann rum gegen jeden, der nicht auf Linie ist und Übereinstimmung zeigt? Oder will man tatsächlich was Eigenes erschaffen. Ja, etwas, das unabhängig ist, etwas, das nicht infiltriert werden kann. Also wenn wir jetzt diese Werteunion-Partei sehen, rechne ich damit, dass das im Prinzip so eine Art CNP-Angelegenheit ist. Also wir haben die Leute auseinandergenommen, Hans-Georg Maaßen, wie seine US-Kontakte, seine britischen Kontakte, auch zum britischen Geheimdienst. Also seine Anglo-Hingezogenheit in dem Sinne zu diesen höheren Strukturen. Dann haben wir die anderen Leute, wichtigen Leute da aus der Werteunion mal auseinandergenommen. Adelsbeziehungen, britische Connections, amerikanische Connections. Der eine war irgendwie dann der Anwalt für das niederländische Königshaus gegen die Presse und so. Und da musste halt eben dann Spionageabwehr hinbekommen. Musste halt überlegen, okay, ist das... Geht das letztendlich zurück auf die Kreise, die eigentlich auch das linke Spektrum kontrollieren? Ja, das heißt, die Oberverschwörer oder wie man das auch, wie auch immer man das nennen möchte, lässt man sich da helfen, in Anführungszeichen, von eigentlich den Leuten, die du, von denen du dich befreien willst? Ja, es ist manchmal Spionage, aber schwierig, manchmal ist es weniger schwierig. Und wir werden sehen, wer dann alles Werbung macht für die Werteunionspartei. Julian Reichelt, der irgendwelche reichen Leute hinter sich hat. Dann die Geldgeber von Maaßen und irgendwelche anderen Figuren oder irgendwelche prominenten Influencer, die dann halt in die Werteunion-Partei gehen, weil halt die AfD dann zu kaputt ist. Zu schmuddelig. Ja. Und die AfD ist halt dann auch zu pro-russisch. Also wird das dann ein Trend? Werden dann irgendwelche Aktivisten da draußen uns irgendwie anmaulen? Hey, warum seid ihr nicht für die Werteunion? Das ist doch genau richtig. Und die sagen noch die richtigen Slogans und gegen Woke und gegen den linken Deep State und bla 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 bla. Ja? Und wir weisen dann darauf hin, nee, Leute, schaut mal hin. Es ist, so sind die Strukturen, so ist die Realität. Ja, wir beschreiben die Realitäten. Wir machen Spionageabwehr und dafür werden wir dann wieder bestraft werden. Ja, oder ignoriert werden. Weil wir sind dann die Bösen, wenn wir Spionageabwehr machen. Leute reagieren dann mit Aktivismus auf Spionageabwehr, weil sie gar nicht wissen, was Spionageabwehr eigentlich so richtig bedeutet. Sie bewegen sich nur auf dieser aktivistischen Ebene, interpretieren alles aktivistisch und reagieren dann auch aktivistisch. Ja, und ätzen dann gegen uns rum, oh, wir seien zu feige, wir seien zu bequem, uns ginge es zu gut, und wir würden keine Risiken eingehen und wir seien irgendwie treulos und bla bla bla. So läuft das halt im Prinzip immer ab. Wir konnten so viel rekonstruieren, also jetzt gerade auch, was jetzt diese modernen Verschwörungsmedien anbetrifft. Ich konnte 200 Jahre an Verschwörungsmedien aufzeigen, den Einfluss von Geheimdiensten darauf finden, das Buch hier dazu, der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien, finden das unter shop.recenter.com. Also das heißt, so nach 20 Jahren konnte ich halt eben diese Durchbrüche vollbringen, ja, und Strukturen enttarnen und Operationen enttarnen, Methoden enttarnen. Also da eigentlich Dinge, die unter strengster Geheimhaltung laufen, die man aber erschließen kann, ja, die man zusammenpuzzeln kann. Das ist ein gigantisches Metapuzzle. Ja, das heißt, wenn Operationen halt eine gewisse Größenordnung erreichen, kannst du sie eigentlich nicht mehr komplett verstecken. Du kannst halt versuchen, davon abzulenken. Aber wenn du diese Ablenkung eben durchbrichst, dann siehst du halt dann im Laufe der Zeit eben dann das Gesamtbild hier zusammengepuzzelt von diesen Metastrukturen. Ja, das heißt, in meinem Handbuch der legitimen Macht habe ich nochmal wichtige Sachen dargelegt zu George Washington und dieser Scheinunabhängigkeit der USA. Ich habe hier im Kontext dazu mal erklärt, wie das gelaufen war mit Napoleon in Frankreich. Also das ist oftmals überraschend. Das ist nicht das, was die Leute immer denken. Ja, die Realität ist überraschend. Also selbst für erfahrene Leute, die finden manchmal die Realität sogar ziemlich paradox. Ja, oder manche Dinge sehen zunächst mal paradox aus. Ja, das muss man wirklich verstehen und man kann da jetzt nicht einfach irgendeinem Kult anhängen, also diesem Gründerväterkult oder jetzt irgendwie dem Aufklärungskult, ja, alles, was irgendwie sich als Aufklärung da eintütet, sei jetzt irgendwie wundervoll und toll. Schauen Sie mal genau hin bei irgendwelchen Kanälen, Influencern, Medien, was auch immer da draußen so rumkreucht und fleucht, ja. Fragen Sie sich mal, was haben die da für originelle Ideen? Was haben die mal sich für Themen rausgesucht? Was haben die mal hier selber ergründet? Und vergleichen Sie das dann mit recenter.com. Also, Sie finden uns unter shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.